Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuerrecht, dem Podcast des Finanzgerichts Münster. Mein Name ist Christian Bohlmann.
Und ich bin Vera Niesdegge. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind.
Ja, Vera, für die heutige Folge haben wir uns eine kleine Besonderheit überlegt. Wir schauen uns ja in Vorbereitung der neuen Folgen immer mal an, welche Entscheidungen bei uns aus dem Haus gerade so ergangen sind und zur Veröffentlichung anstehen. Und da zeigt ein Blick auf die Liste der am 15.02. veröffentlichten Urteile, oder besser am 17.02., denn der 15. ist ein Sonntag und der 16. ist Rosenmontag, also der am 17.02. veröffentlichten Urteile, dass da gleich zwei Entscheidungen dabei sind, die die Kirchensteuer betreffen. Und deshalb wollen wir heute gewissermaßen ein Kirchensteuer-Special machen, indem wir eben diese beiden Entscheidungen, beides im Übrigen Entscheidungen unseres vierten Senats, besprechen wollen.
Genau, Christian. Und weil wir zwei Fälle in einer Folge unterbringen, werden wir uns dann auch heute auf die Kernprobleme dieser Entscheidungen konzentrieren. Beide Entscheidungen sind aus Oktober 25 und betreffen im weitesten Sinne, wie du ja schon gesagt hast, die Kirchensteuer, für die die Finanzgerichte im Übrigen ja auch zuständig sind. Im ersten Fall geht es um eine verfahrensrechtliche Frage, die sich letztlich in ein kirchensteuerliches Gewand gekleidet hat. Und zwar: Muss das Finanzamt eine Kirchensteuerfestsetzung ändern, wenn der Steuerpflichtige längst aus der Kirche ausgetreten war, in der Steuererklärung dann selbst aber eben das falsch angegeben hat, und zwar so, dass er noch Kirchenmitglied sei?
Ja, und der zweite Fall, den wir uns anschauen wollen, der hat tatsächlich einen kirchensteuerrechtlichen Schwerpunkt. Da geht es um eine originär kirchensteuerrechtliche Problematik, nämlich die Verfassungsmäßigkeit der sogenannten Zwölftelregelung. Also die Frage, ob es verfassungsgemäß ist, dass auch Einkünfte, die nach dem Kirchenaustritt zufließen, noch partiell der Kirchensteuer unterliegen können.
Unsere zwei Entscheidungen betreffen also durchaus Konstellationen, die in der Praxis ja nicht nur einmal, sondern auch mehrfach vorkommen können. Bevor wir aber jetzt in unsere konkreten Fälle einsteigen, wollen wir noch mal ein paar kurze Worte zur Kirchensteuer allgemein verlieren. Die Kirchensteuer ist ja eine sogenannte Zuschlagsteuer oder Annexsteuer zur Einkommensteuer. Das heißt, sie wird eben auf die Einkommensteuer berechnet. In der Bundesrepublik Deutschland wird die Kirchensteuer von den Finanzämtern der jeweiligen Länder eingezogen. Sofern also Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften gewisse Voraussetzungen erfüllen, das ist zum Beispiel die Voraussetzung, dass es sich um eine Körperschaft des öffentlichen Rechts handeln muss, dann können sie eben von diesem Kirchensteuereinzug Gebrauch machen. In Deutschland tun das vor allem die evangelische Kirche und die römisch-katholische Kirche oder auch die jüdische Gemeinde. Es gibt aber auch noch andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die das theoretisch könnten, aber das nicht machen. Das sind zum Beispiel die Zeugen Jehovas oder auch die Mormonen.
Ja, die Kirchensteuer wird also im Steuerbescheid festgesetzt und wenn alles gut läuft, an das Finanzamt gezahlt und von den Finanzämtern dann an die jeweiligen Religionsgemeinschaften abgeführt bzw. weitergeleitet. Aber es kann natürlich auch die Situation entstehen, in der ein Kirchenmitglied mit der Festsetzung der Kirchensteuer nicht einverstanden ist. Und genau wie gegen die Steuerfestsetzung an sich gibt es auch da die Möglichkeit, Einspruch einzulegen. Für die Bearbeitung dieses Einspruchs ist dann allerdings nicht das Finanzamt, sondern in Nordrhein-Westfalen nach § 14 Absatz 1 Satz 1 des Kirchensteuergesetzes NRW die Kirchengemeinde zuständig, für die der Steuerbescheid durch das Finanzamt erlassen worden ist. Nach Durchführung des Einspruchsverfahrens kann dann auch gegen die Kirchengemeinde Klage erhoben werden, und zwar bei uns vor dem Finanzgericht.
Für die Frage, wer jetzt der richtige Beklagte ist oder der richtige Einspruchsgegner, kommt es dann aber auch immer ganz darauf an, wogegen sich der Kirchensteuerpflichtige jetzt ganz tatsächlich wendet. Die Änderung der Kirchensteuerfestsetzung gehört etwa zu den nach § 9 Satz 1 Kirchensteuergesetz NRW den Finanzämtern übertragenen Aufgaben. Will der Kirchensteuerpflichtige also die Änderung der Kirchensteuerfestsetzung aufgrund einer allgemeinen Änderungsvorschrift erreichen, dann ist eben nicht die Kirche der richtige Gegner, sondern wie in unserem Fall, den wir uns jetzt angucken wollen, das Finanzamt.
Ja, genau, Vera, das ist ja schon eine super Überleitung zu unserem ersten Fall. Da war es so, dass der dortige Kläger Mitglied der römisch-katholischen Kirche war und im Mai 2017 aus dieser ausgetreten war. Die Meldebehörde hat den Austritt ganz ordnungsgemäß an das Bundeszentralamt für Steuern gemeldet und der Austritt wurde auch bei den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen berücksichtigt. Beim Lohnsteuerabzug wurde also letztmalig für das Jahr 2017 anteilig Kirchenlohnsteuer vom Arbeitgeber einbehalten und abgeführt. Soweit, so gut, könnte man denken. Aber der Steuerberater des Klägers hatte in dem zu entscheidenden Fall, aus welchen Gründen auch immer, in den Steuererklärungen für die Jahre 2017 bis einschließlich 2020 trotzdem immer angegeben, dass der Kläger Mitglied der römisch-katholischen Kirche sei. Das war ja falsch. Und das Finanzamt hat diese Angabe übernommen und für alle Jahre in voller Höhe Kirchensteuer festgesetzt. Da zuvor ja ab 2018 keine Kirchenlohnsteuer mehr abgeführt worden war, kam es zu einer relativ erheblichen Nachzahlung von Kirchensteuer für die Jahre.
Erst im Dezember 2022, also einige Jahre später, ist diese fehlerhafte Behandlung dann auf Seiten des Klägers aufgefallen. Die Prozessbevollmächtigten des Klägers haben dann beim Finanzamt beantragt, die Steuerbescheide bzw. die Kirchensteuerfestsetzung nach § 129 AO zu berichtigen. Und das Finanzamt hat das abgelehnt. Der Fehler, so meinte das Finanzamt, sei eben nicht erkennbar gewesen. Und die zentrale Rechtsfrage war also, kann das Finanzamt jetzt noch verpflichtet werden, die Kirchensteuerfestsetzung zu ändern oder aufzuheben? Im Klageverfahren hat der Kläger mit zwei Vorschriften argumentiert, einmal dem 129 AO, der ja schon im Einspruchsverfahren relevant war, wo die Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten geregelt ist. Und dann kam noch 175 BAO dazu. Das ist die Möglichkeit der Änderung wegen fehlerhafter Berücksichtigung von übermittelten Daten.
Ja, lass uns doch vielleicht erstmal einen kurzen Blick auf 129 der Abgabenordnung werfen. Das ist ja eine Vorschrift, die Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wahrscheinlich bekannt sein dürfte, die die Berichtigung von Schreibfehlern, Rechenfehlern und ähnlichen offenbaren Unrichtigkeiten ermöglicht. Und da war die Argumentation des Klägers, dass hier ein sogenannter Übernahmefehler vorlag. Also die Argumentation, dass das Finanzamt den Fehler des Steuerberaters des Klägers aus der Steuererklärung unbesehen übernommen und sich zu eigen gemacht hatte. Das allerdings hat unser vierter Senat anders gesehen und § 129 der Abgabenordnung für nicht einschlägig gehalten. Denn damit das Finanzamt sich einen Fehler der Steuerpflichtigen zu eigen macht, muss der Fehler für das Finanzamt ohne weiteres erkennbar sein. Und das war im Streitfall eben nicht gegeben. Für den zuständigen Sachbearbeiter, die zuständige Sachbearbeiterin beim Finanzamt war eben nicht ersichtlich, dass der Kläger im Jahr 2017 aus der Kirche ausgetreten war.
Genau, und unser vierter Senat hat da genauer argumentiert und zwar gesagt, ja, es gab schon einen gewissen Widerspruch in den Erklärungen des Klägers, nämlich auf der einen Seite wurde ja 0 Euro Kirchenlohnsteuer laut Lohnsteuerbescheinigung abgeführt und auf der anderen Seite hat er aber selbst angegeben, ich bin Kirchenmitglied. Aber ein objektiver Dritter hätte daraus jetzt nicht zwingend auf einen Fehler bei der Kirchenmitgliedschaft schließen können. Es hätte ja auch einfach einen Fehler beim Arbeitgeber geben können, der falsch davon ausgegangen ist, dass der Kläger nicht Mitglied der Kirche war. Und ganz wichtig, bei der Frage der Erkennbarkeit darf man, das hat unser vierter Senat nochmal betont, nicht die beim Bundeszentralamt für Steuern gespeicherten Daten einbeziehen. Da war ja richtig hinterlegt, dass der Kläger ausgetreten war. Denn diese Daten, die müssen anlassbezogen vom Finanzamt abgerufen werden. Das ist ein ganz bewusster Ermittlungsschritt. Und wer der unterbleibt, obwohl dazu Anlass besteht, dann ist das ein Sachverhaltsermittlungsfehler. Und so ein Fehler schließt die Anwendung von 129 AO immer aus.
Ja, damit blieb dem Kläger eigentlich nur noch ein Rettungsanker, nämlich im Streitfall die Vorschrift aus § 175b Absatz 1 der Abgabenordnung. Diese Norm, die besagt, dass ein Steuerbescheid aufzuheben oder zu ändern ist, soweit von der mitteilungspflichtigen Stelle an die Finanzbehörden übermittelte Daten im Sinne von § 93c der Abgabenordnung bei der Steuerfestsetzung nicht oder nicht zutreffend berücksichtigt wurden. Und da wird es so ein bisschen knifflig, denn die Meldebehörde, die hatte ja den Kirchenaustritt im Mai 2017 an das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt. Die Frage ist, gehört die Tatsache des Kirchenaustrittes zu den Daten im Sinne von 175b der Abgabenordnung? Ist der Kirchenaustritt also ein Datum im Sinne eines Singulars von Daten? Das sollte man sprachlich vielleicht klarstellen, dass den Begriff des Datums greift die Entscheidung auch an unterschiedlichen Stellen auf, das bei der Kirchensteuerfestsetzung hätte berücksichtigt werden müssen.
Genau, und bezogen darauf, also auf dieses Datum, haben dann die Kolleginnen und Kollegen aus dem 4. Senat gesagt, ja, 175 BAO ist anwendbar, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, die Übermittlung der Meldebehörde an das Bundeszentralamt für Steuern aufgrund ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung nach § 39e Absatz 2 Satz 2 ESTG. Und zweitens, die Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung durch den Arbeitgeber an das Finanzamt. Der Wortlaut von 175 BAO macht nämlich keine Einschränkung. Es heißt, an die Finanzbehörde übermittelte Daten. Und das Bundeszentralamt für Steuern ist auch eine Finanzbehörde im Sinne von § 6 Absatz 2 AO. Es ist also jetzt im Ergebnis egal, für welchen Zweck die Daten bzw. hier das Datum des Kirchenaustritts an das BZST übermittelt wurden. Der Senat hat da eben nochmal klargestellt, ob das jetzt zweckmäßig für das Lohnsteuerabzugsverfahren oder für die Veranlagung ist. Das kann man eben bei 175b nach Auffassung unseres 4. Senats nicht unterscheiden.
Ja, man muss eigentlich entscheidend darauf abstellen, dass es eine Vorschrift gibt, die es den Finanzämtern erlaubt, die beim Bundeszentralamt gespeicherten Daten auch für die Einkommensbesteuerung zu nutzen, selbst wenn sie nicht originär für die Einkommensbesteuerung mitgeteilt worden sind. Das ist die Vorschrift aus § 39e Absatz 10 des Einkommensteuergesetzes. Eine Vorschrift, mit der wir auch eher selten zu tun haben. Und das gilt über § 5 Absatz 1 des Kirchensteuergesetzes NRW eben auch für die Kirchensteuerveranlagung. Und damit ist für unseren 4. Senat im Prinzip klar, dass nicht sein kann, dass die Finanzverwaltung im Prinzip durch die Gestaltung ihrer Datenverarbeitungs- oder auch Datenabrufsvorgänge darüber entscheiden kann, ob § 175b AO anwendbar ist oder eben nicht. Wenn also der Gesetzgeber vorgesehen hat, dass Daten übermittelt werden und diese Daten auch genutzt werden dürfen, selbst wenn sie nicht automatisch mit einbezogen werden in die Einkommensteuerveranlagung, dann fallen sie unter § 175b der Abgabenordnung eben unabhängig davon, ob sie automatisiert verarbeitet werden oder abgerufen werden.
Ja, relativ kompliziert das Ganze, aber unser 4. Senat ist nun zu dem Ergebnis gekommen, dass das Finanzamt durchaus verpflichtet ist, die Kirchensteuerfestsetzung für 2017 noch zu ändern, denn da war der Kläger ja bis zur Mitte des Jahres ungefähr noch Kirchenmitglied, und die Festsetzung für die Jahre 18 bis 20 aufzuheben. Für das Jahr 17 gilt dann die 12. Regelung, zu der kommen wir ja gleich noch, weil, wie gesagt, der Kläger noch bis Mai oder Mitte des Jahres ungefähr Kirchenmitglied war. Und ab 18 bis Folgejahre darf dann gar nicht mehr festgesetzt werden. Diese Entscheidung ist insbesondere wichtig, weil unser 4. Senat von einer Entscheidung des Finanzgerichts Baden-Württemberg aus dem Jahr 2021 abgewichen ist. Das FG Baden-Württemberg hat dort unter dem Aktenzeichen 10K1662 aus 20 die Auffassung vertreten, dass § 175 BAO nur für Daten gilt, die für die Steuerfestsetzung übermittelt wurden. Unser 4. Senat hat das ja eben anders gesehen und gesagt, nein, es reicht eben auch, wenn die Daten im weitesten Sinne für die Festsetzung dafür eine Finanzbehörde übermittelt worden sind und damit den Anwendungsbereich einfach ausgedehnt. Und das ist natürlich eine Abweichung zu der vorherigen Entscheidung.
Genau, und diese Abweichung, die ist auch der Grund dafür, dass der Vierte Senat im Hinblick auf die Entscheidung, die wir gerade besprochen haben, die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen hat. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, ob da tatsächlich ein Revisionsverfahren seitens der Finanzverwaltung anhängig gemacht worden ist. Sollte es dazu kommen, bleibt spannend zu verfolgen, auf welche Seite der BfH sich da schlagen wird. Insoweit werden wir ein Auge drauf behalten, Vera, und den Zuhörerinnen und Zuhörern dann mitteilen, sobald wir von dem Revisionsverfahren Kenntnis erlangt haben, beziehungsweise sobald es eine Entscheidung des BfH an der Stelle gibt.
Ja, kommen wir jetzt zu unserem zweiten Fall. Hier geht es jetzt um einen wirklich kirchensteuerlichen Regelungskomplex, den wir eben ja auch schon mal kurz gestreift haben, nämlich die sogenannte 12. Regelung beim Kirchenaustritt.
Ja, ganz genau. Diese 12. Regelung, das haben wir eben schon gesehen, die greift immer im Falle einer unterjährigen Veränderung der Kirchenzugehörigkeit eines Steuerpflichtigen. Die Situation im Streitfall, über den der Vierte Senat zu entscheiden hatte, war dabei relativ überschaubar. Es gab verheiratete Kläger, die zusammen zur Einkommensteuer veranlagt wurden. Die Ehefrau war das gesamte Streitjahr 2020 Mitglied der katholischen Kirche. Der Ehemann war im September 2020 aus der Kirche ausgetreten. Der Ehemann, der hielt sogenannte virtuelle Unternehmensanteile an einer Firma, bei der er auch angestellt war. Und wenige Monate nach dem Kirchenaustritt des Ehemannes, nämlich im Dezember 2020, kam es zu einem Verkauf der Firma. Und im Zuge dieses Verkaufes hat der Ehemann für seine virtuellen Anteile eine nicht unerhebliche Vergütung in sechsstelliger Höhe bezogen.
Genau, und das Finanzamt hat dann für das Jahr 2020 die Kirchensteuer festgesetzt, und zwar unter Anwendung der sogenannten 12. Regelung. Das bedeutet, die Finanzbehörde ist hingegangen und hat das gesamte Jahreseinkommen genommen, was der Kläger erwirtschaftet hat, und dieses dann durch 12 geteilt und dann wiederum 9/12. Wir erinnern uns, im September ist er ausgetreten, als Bemessungsgrundlage für die Kirchensteuer herangezogen. Das war aus Sicht des Klägers aber nicht in Ordnung. Der Kläger hat sich darauf berufen, dass das verfassungswidrig ist. § 5 Absatz 2 des Kirchensteuergesetzes NRW besagt zwar, dass man eben für jeden Monat der Kirchenmitgliedschaft 1/12 der Jahressteuerschuld zahlt, aber aus Sicht der Kläger durfte das nicht bedeuten, dass dann auch solche Einkünfte da einbezogen werden, die erst dann anfallen oder zufließen, wenn man schon gar nicht Mitglied in der Kirche mehr ist.
Ja, und wenn man sich diese 12-Regelung mal anguckt, dann liegt ihr vor allen Dingen ein Vereinfachungsgedanke zugrunde. Letztlich sollen die Einkünfte für das Streitjahr einheitlich ermittelt werden, und dann wird halt geschaut, wie die zeitanteilige Berücksichtigung dieser Einkünfte im Hinblick auf die Festsetzung der Kirchensteuer erfolgt. Das ist also tatsächlich ein Vereinfachungsgedanke, der Grundlage dieser 12-Regelung ist. Und da hat der Kläger argumentiert, naja, kann ja sein, dass vor 25 oder 30 Jahren noch eine Rechtfertigung zur Vereinfachung bestand. Aber heute in Zeiten moderner IT und automatisierter Veranlagung, da ist das doch wohl überholt. Denn so die Argumentation des Klägers, die Finanzverwaltung kann ja auch in anderen Bereichen, zum Beispiel im Insolvenzsteuerrecht, ganz genaue zeitanteilige Aufteilungen vornehmen. Und hat aus Sicht der Kläger dazu geführt, dass die 12. Regelung und die damit einhergehende Vereinfachung, aber eben auch Pauschalierung, insbesondere zwei Grundrechte verletzt. Und zwar einmal den Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes, die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit. Diese umfasst eben auch das Recht, aus der Kirche auszutreten und nicht mehr zu Kirchensteuern herangezogen zu werden. Und diese häufig im Steuerrecht Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes, den allgemeinen Gleichheitssatz.
Wenn wir uns mal anschauen, woher diese 12. Regelung genau kommt, dann kann man auf jeden Fall sagen, dass sie ihren Ursprung in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hat. Das hatte nämlich schon 1977 entschieden, dass es verfassungswidrig ist, wenn der Kirchenaustritt erst nach einer Mindestfrist von 3 Monaten oder vielleicht sogar erst zum Jahresende wirksam wird. Das war dann der Auslöser dafür, dass man in NRW diese 12. Regelung eingeführt hat, um das eben wieder glatt zu ziehen oder zu vereinfachen. Und jetzt kommt die spannende Frage, ist denn diese 12. Regelung nun verfassungsgemäß, wenn sie eben dazu führt, dass auch solche Einkünfte einbezogen werden, die nach dem Austritt zugeflossen sind? Der 4. Senat hat hier entschieden, ja, die Regelung ist verfassungsgemäß.
Das klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, weil sich der 4. Senat insoweit im Prinzip, jedenfalls im Ergebnis, an die bisherige ständige Rechtsprechung der Finanzgerichte anschließt. Ist aber, was die Argumentationskette angeht, durchaus bemerkenswert, weil der 4. Senat in seiner Entscheidung eine interessante Differenzierung macht. In der bisherigen finanzgerichtlichen Rechtsprechung wurde nämlich bisher teilweise argumentiert, dass die nach dem Austritt zugeflossenen Einkünfte ja auch deshalb partiell zu berücksichtigen seien, weil sie ja während der Kirchenmitgliedschaft erwirtschaftet worden seien und nur die Besteuerung durch das Zuflussprinzip hinausgeschoben sei. Man könnte also sagen, die Kirchensteuer knüpft an die Erwirtschaftungsphase an. Und da sagt aber unser 4. Senat, naja, so wirklich trägt dieser Erwirtschaftungsgedanke die 12. Regelung aber nicht, denn wenn man das konsequent zu Ende denken würde, dann müsste man ja auch im Folgejahr noch auf während der Mitgliedschaft erwirtschaftete Einkünfte zugreifen können. Das geht aber von Gesetzes wegen gerade nicht. Also wenn wir jetzt in unserem Fall die Situation gehabt hätten, dass der Verkauf der Firma nicht im Dezember 2020 erfolgt wäre, sondern erst im Jahr 2021 und auch der Zufluss beim Kläger im Jahr 2021 erfolgt hätte, dann hätten sich die Beteiligten sicherlich nicht darüber gestritten, ob hierauf Kirchensteuer angefallen wäre, obwohl der Erwirtschaftungsgedanke ja genauso gegriffen hätte. Es hätte auch da um noch während der Kirchenzugehörigkeit des Klägers erwirtschaftete Einkünfte es sich gehandelt.
Die Kolleginnen und Kollegen aus unserem 4. Senat haben vielmehr darauf abgestellt, dass die 12. Regelung doch eine zulässige Vereinfachungsnorm ist. Das hatte der Kläger ja anders gesehen, aber ohne diese Regelung müsste man für die Kirchensteuerveranlagung die Einkünfte und Abzugsposten eben zeitanteilig auf die Kirchenschaftsmitgliedsmonate und die Nichtmitgliedschaftsmonate aufteilen. Und das würde doch zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand führen. Und ganz wichtig, wegen der Steuerprogression müsste man dann auch noch ein fiktives Jahreseinkommen hochrechnen, um überhaupt einen vernünftigen Steuersatz zu bekommen. Und da sagt der Senat ganz klar, dieser Aufwand steht in keinem angemessenen Verhältnis zum Steueraufkommen in diesen speziellen Übergangsfällen.
Ja, die Kläger hatten ja eingewandt, dass beispielsweise im Bereich des Insolvenzsteuerrechts die Finanzverwaltung sehr wohl stichtagsgenau zeitanteilig aufteilt. Da sagt unser 4. Senat aber, ja, das stimmt, aber das sind Ausnahmefälle. In der Mehrheit der Fälle ist es so, dass die Mehrheit der Steuerpflichtigen über das Jahr relativ gleichmäßig verteilte Einkünfte erzielt. Und für diesen Regelfall darf der Gesetzgeber eben vereinfachen. Das ist das Wesen einer Typisierung. Der Gesetzgeber nimmt den Regelfall in den Blick und vernachlässigt insoweit atypische Konstellationen. Und solche außergewöhnlichen Ereignisse wie Veräußerungsgewinne oder Abfindungen, die nach dem Kirchenaustritt zufließen, die muss der Gesetzgeber auf der abstrakt generellen Ebene eben nicht berücksichtigen.
Ja, und dann hat der Senat auch noch auf 2 andere Aspekte hingewiesen. Es ist ja nun mal so, dass der Steuerpflichtige bei vorausschauender Planung auch durchaus quasi mitgestalten kann und den Kirchenaustritt auch so legen kann, dass eben im Fall von solchen Gewinnrealisierungen dann keine Mitgliedschaft mehr besteht. Und da hat der Senat auch ganz offen gesagt, wir wissen aus vielen Verfahren, dass das im Vorfeld von Betriebsveräußerungen auch intensiv besprochen und vielleicht auch gemacht wird. Und zweitens, Wenn es sich wirklich um einen besonders atypischen, unbilligen Fall handelt, dann kann man auch noch den sogenannten Billigkeitserlass nach Paragraph 227 AO beantragen. Und das hatten die Kläger hier im Nachgang auch noch gemacht. Das Verfahren läuft noch, aber die Klage, über die wir hier sprechen, betraf eben nur die Festsetzung. Und die wurde abgewiesen.
Ja, auch in diesem Fall hat der Vierte Senat die Revision zugelassen. Ich hatte es ja angesprochen, er ist zwar nicht im Ergebnis, aber eben in der Begründung von der bisherigen Rechtsprechung des BfH abgewichen, da der BfH den Erwirtschaftungsgedanken noch stärker betont hatte. Und der Vierte Senat, der entzieht ja im Prinzip jedenfalls diese Argumentation des Standbeins. Und wirft dann auch in der Begründung der Revisionszulassung insoweit gleich die Frage auf, die man sich stellen mag. Haben die Vereinfachungsgründe, die man im Jahr 1997 noch als Rechtfertigung für die Anwendung der Zwölftelregelung für tragend befunden hat, heute, fast 30 Jahre später und mit all den technischen Möglichkeiten, die jetzt bestehen, noch die gleiche Überzeugungskraft? Das wird jetzt der BfH klären müssen.
Genau, und das soll es jetzt auch zu unseren beiden Entscheidungen aus dem Kirchensteuerrecht gewesen sein. Beide Fälle zeigen aber, Kirchensteuer ist nicht nur etwas für Theologen, sondern auch ein Feld, in dem sich durchaus knifflige juristische und steuerjuristische Fragen stellen können.
Ja, mitnehmen sollten Sie, dass wir beim Finanzgericht eben auch für dieses Kirchensteuerrecht zuständig sind, dass sich für uns immer als relativ spannend erweist, weil es ja unterschiedliche Regelungskomplexe kombiniert, wie vorliegend das Verfassungsrecht, die Abgabenordnung und das Einkommensteuerrecht. Wenn Sie sich tiefer in unsere beiden Besprechungsentscheidungen reinlesen möchten, dann werden Sie unter anderem über unsere Homepage fündig. Dort finden Sie die beiden Entscheidungen, die auf den 24.10.2025 datieren, unter den Aktenzeichen 4K884 aus 23 und 4K924 aus 23. Damit bleibt uns nur noch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu danken. Wir wünschen Ihnen alles Gute und sagen bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören!